Wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern nach seiner Auferstehung unterwegs ist, ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten um nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren.
Schön, dass ihr heute Morgen alle hier seid und auch von mir nochmal einen ganz herzlichen Dank, besonders an die Technik, die an den letzten Abenden immer hier gewesen ist und treu diesen Dienst getan hat. Ja, wir starten mit der ersten Folie. Ich habe folgendes Zitat im Internet gefunden. Was ist ein roter Faden? Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte sind der Gestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen. Und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, dass sie der Krone gehören. Das ist aus einem Roman von Johann Wolfgang Goethe, darauf kommt es jetzt nicht an. Was für ein wunderschönes Bild. Was für ein schönes Bild, da ist ein roter Faden, der alles durchzieht. Und darum soll es heute Morgen gehen. Jesus Christus, der rote Faden. Wir haben es eben gerade gehört und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften und die Emmaus-Jünger, ihr Herz brennt auf einmal. Ihr Herz fängt an zu brennen, weil sie auf einmal beginnen zu verstehen, was die Propheten, was die Schriften, manche sagen nicht das Alte Testament, sondern das Erste Testament, was das Erste Testament zu sagen hat. Und fortan fangen die Apostel, fangen die Evangelisten, fangen an, die Verkündiger des Evangeliums von Jesus Christus, genau das zu tun, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Nämlich die Schrift auf ihn hin zu lesen, auf ihn hin zu verstehen, auf ihn hin zu deuten. Und das ist sozusagen das Neutestamentliche, dass das erste Testament auf Jesus hingelesen ist, worden ist. Und das ist auch etwas, eine Herausforderung in der damaligen Zeit gewesen. Als Jesus mit den Schriftgelehrten, mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern in Jerusalem, in Judäa zu tun hat, da wird uns berichtet in Johannes 5, Vers 39, wo Jesus selbst sagt, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Und Jesus bezog das auf das Erste, auf das Alte Testament. Weil Jesus die Offenbarung Gottes ist, weil er der ist, durch den erst das Alte Testament, das Erste Testament wirklich aus christlicher Perspektive verstanden wird. Und auch Hebräer 1, 1 und 2 macht das deutlich. Nachdem Gott vor Zeiten und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er hat zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das Alte Testament, das ist das, wo Jesus verkündigt wird. Er ist der rote Faden, der alles durchzieht. Und ich möchte heute in dieser Predigt, wir wollen wieder mal einen kleinen Überblick geben. Und ich kann niemals alle Bezüge, alle Stellen zeigen, die sich auf Jesus beziehen. Und Jesus hatte damals, als er den Emmaus-Jüngern begegnet ist, einen riesengroßen Vorteil. Die hatten den ganzen Nachmittag Zeit. Die sind da wunderbar unterwegs gewesen bis zum Abend hin. Und Jesus konnte ihnen die Schrift auslegen, ihnen das zeigen, was auf ihn bezogen ist. Und ihr Lieben, das ist das Allerwichtigste. Was wir die Abende vorher hatten, das ist auch interessant. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir Christus in der Schrift finden. Christus. Und dass wir es lernen, mit diesem Verständnis, so wie Jesus es den neutestamentlichen Verkündigern, wie er es seinen Jüngern, den Aposteln, hinterher Paulus beigebracht hat, zu sehen, dass wir Jesus in der Bibel finden. Und das fängt schon ganz am Anfang an. In 1. Mose 1 und 2 wird uns eine vollkommene Schöpfung präsentiert, eine heile Beziehung zwischen Schöpfer und Mensch, ein guter Lebensraum, Leben in seiner Vollkommenheit als Gegenüber Gottes. Und das Neue Testament nimmt sofort Bezug darauf. Paulus schreibt im Kolosserbrief diesen wunderbaren Hymnus, diesen Hymnus, der auf Christus, den Auferstandenen, bezogen ist, von dem es dann heißt in diesem Hymnus, Kolosser 1, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Und dieses Wort Erstgeboren ist hier ganz wichtig. Nicht erst geschaffen, sondern erst geboren, aus dem Vater geboren, seinen Ursprung habend im Vater, nicht geschaffen. Jesus ist ungeschaffen als Schöpfungsmittler. Warum? Weil in ihm alles erschaffen wurde, was im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronen und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm alles, hat alles seinen Bestand. Und im Schöpfungsbericht, im zweiten Schöpfungsbericht, wird das schon geheimnisvoll angedeutet. Auf einmal finden wir dort einen Plural. Lasset uns Menschen machen. Und das ist ein Hinweis auf den Gott, der sich offenbart in Vater, Sohn und Geist. Diese Dreieinigkeit. Jesus ist also der Schöpfungsmittler. Durch ihn ist diese vollkommene Schöpfung, diese heile Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mitmensch und zwischen Mensch und Schöpfung ins Leben hineingerufen worden. Von Anfang an war das die Bestimmung Gottes, heilsame Beziehung zu Gott, heilsame Beziehung zum Mitmensch, heilsame Beziehung zur Schöpfung. Aber dann kommt die Not des Menschen. Und das hatten wir hier an einem Abend, wo wir auch in diese Urgeschichte hineingegangen sind. Da haben wir das schon mal ganz kurz aufgezeigt. Hier nur mal kurz zur Wiederholung. 1. Mose 3, der Sündenfall. Ein gestörtes Verhältnis zu Gott, ein gestörtes Verhältnis zum Mitmensch. Lest einmal auf einmal, wie Adam und Eva miteinander umgehen nach dem Sündenfall. Auch ein gestörtes Verhältnis zur Umwelt. Der Acker bringt nur noch Dornen und Disteln. Und die daraus folgenden Auswirkungen, wo die Menschen gegeneinander sind, Kain und Abel, der erste Brudermord, Lamech, diese überbordende Blutrache, dass Lamech in seiner Überheblichkeit sagt, Kain soll 7-mal gerecht werden. Er hat dieses Kainszeichen, Gott hat es zu seinem Schutz gegeben. Lamech sagt, wer mich angreift, soll 7-mal, 70-mal gerecht werden. Also dieses, was den Menschen ausmacht, dass er in seiner Bosheit und in seiner Gewalt nicht zu stoppen ist, die Sintflut, Auflehnung gegen Gott, Turmbau zu Babel, insgesamt zeigt uns dann die Bibel die Verlorenheit des Menschen. Man kann es einfach in einem Satz zum Ausdruck bringen, in einem Liedvers, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber was sind denn die Absichten Gottes? Was sind die Absichten Gottes? Und das kann man einfach mal zusammenfassen, ganz einfach zusammenfassen, sagen, Gott will nicht den Tod, er will das Leben. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Gott will nicht die Trennung, sondern er will Gemeinschaft. Gott hasst das Böse, er will das Gute. Und die Bibel hat als Botschaft, wie Gott mit seinen guten Absichten, wie Gott mit seinen guten erklärten Absichten zum Ziel kommt. Man könnte das auch sagen, das Heimholungswerk Gottes, der Heilsplan, die Heilsgeschichte Gottes ist in der Bibel entfaltet. Und diese Botschaft ist eingebettet in geschichtlichen Ereignissen, die Gottes konkretes Heilshandeln verdeutlichen. Deswegen gestern Abend haben wir so im Galoppschritt eine Durchmarsch durch die Geschichte des Volkes Israels im Alten Testament gemacht und haben uns die verschiedensten Stationen, einmal die wichtigsten Ereignisse, uns angeschaut, weil in dieser Geschichte die reale Menschen erlebt haben, das eingebettet ist, da steckt es drin, die Heilsabsichten Gottes, Gericht und Gnade, manchmal ganz dicht und eng miteinander verwoben. Und trotzdem hält Gott an seinem Volk fest. Gott hält an seinem Volk fest. Ja, es ist in der Wüste. Ja, es wird von Feinden bedroht. Ja, es kommt hinterher ins Exil nach Babylon. Aber Gott lässt seine Menschen, die er geschaffen hat, nicht los. Es ist der Weg der Erwählung. Aber diese Erwählung ist niemals exklusiv. Schon in der ersten Erwählung, als Gott Abraham beruft und Abraham den Segen gibt, sagt Gott zu ihm, ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Die Erwählungsgeschichte Gottes, die Heilsgeschichte Gottes, die oft von bestimmten Menschen damals und heute exklusiv verstanden wird, ist nie exklusiv gedacht. Sie ist immer ausgerichtet, das, was wir hinterher bei Timotheus lesen, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so entfaltet das Wort Gottes diese Heilsgeschichte, die ganz und gar auf Jesus bezogen ist. Weil er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wir haben so wunderbare Lieder heute Morgen wieder gesungen, die all das aufnehmen, was diese Geschichte Gottes mit uns Menschen ausmacht. Und wie Gott in Jesus Christus auf uns zugeht. Und das zeigt uns die Bibel. Aber, und das ist immer wieder auch diese Heilsgeschichte Gottes. In einem Lied heißt es, wir leben in der Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Und das ist zwischen Verheißung und Erfüllung, liegt die Spannung von Erfülltem und Unerfülltem. Manches hat sich schon erfüllt, manches ist schon zutage getreten, manches hat Gott schon getan. Ja, die verwichtigste Verheißung ist erfüllt, die allerwichtigste Verheißung ist erfüllt. Gott hat seinen Retter gesendet, Jesus Christus. Und das, was noch aussteht, das ist das, was auch schon im Alten Testament bei den Propheten angedeutet ist. Aber wollen wir heute mal kurz einige Punkte uns anschauen, wo wir im Alten Testament Hinweise auf Jesus Christus finden, schon ganz am Anfang, verhüllt in der Strafe an die Schlange. Gott spricht zu der Schlange, die den Menschen zur Sünde verführt hat. Und da ist ein geheimnisvoller Vers. Und erst vom Neuen Testament her, von Jesus her, konnte diese Stelle gedeutet werden. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zerbrechen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Was für eine geheimnisvolle Verheißung. Das sind die Nachkommen, die immer wieder der Versuchung und der Verführung ausgesetzt sind und die immer wieder aus der Gemeinschaft mit Gott herausgebracht werden sollen, durch die Verführung zum Bösen, zum Schlechten. Und da ist diese Feindschaft, die wir als Menschen spüren in uns, dass wir oft das tun wollen, tun, was wir nicht wollen, wo wir gegen den Willen Gottes handeln. Und dann heißt es, die Eva, von ihr wird es einen Nachkommen geben. Und dieser Nachkomme, aus diesem Nachkommen wird diese Feindschaft gebrochen, der Kopf der Feindschaft gegen Gott, dieser Kopf, der wird zerbrochen. Aber das wird nicht ohne Schmerzen abgehen. Du wirst ihm in die Ferse, die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und wisst ihr, das kann man an Karfreitag nochmal interessant, auch tiefergehend beleuchten, was das bedeutet, was dieses in die Ferse stechen für Jesus bedeutet hat, als er am Kreuz für uns gelitten hat. Was bezieht sich auf Jesus? Ich habe es eben schon angedeutet, der Segen Abrahams. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mose ist der Prophet des Volkes. Er ist der Prophet des Volkes. Er wird von Gott berufen, das Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herauszurufen, herauszuführen. Aber gleichzeitig ist Mose der, der stellvertretend das Antlitz Gottes sucht, der in die Stiftshütte hineingeht, der die Weisungen Gottes erfährt, der auf dem Sinai die Gebote Gottes erhält und mit den Steintafeln zurückkommt und sehen muss, wie sein Volk das goldene Kalb errichtet hat. Mose ist dieser Prophet, und die Schriftgelehrten des Alten Testamentes, sie haben immer dann gesagt, Mose hat uns doch gesagt, Mose hat uns doch gesagt. Und wenn sie gesagt haben, Mose hat uns gesagt, dann haben sie immer damit gesagt, das kommt nicht von Mose, das kommt von Gott. Weil Mose der ist, der die Botschaft des lebendigen Gottes an sein Volk vermittelt. Aber Mose sagt, bei mir bleibt es nicht. Die Prophetie endet nicht mit mir. Sie endet auch nicht bei den Propheten, die dann in langer Reihe durch das Alte Testament hindurch die Weisung Gottes und auch das Gericht Gottes dem Volk verkündigen. Nein, in 5. Mose 18, Vers 15 sagt Mose zu einem Volk, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Und daraus ist dann diese Erwartung entstanden im Volk Israel bei den Juden, dass es diesen einen Prophet gibt, der wieder in die direkte Gegenwart mit Gott führt, der wieder die Gemeinschaft mit Gott stiftet, so wie Moses in der Stiftshütte getan hat. Und als Jesus da war, da gab es diese Erwartung dieses Propheten. Und dann heißt es dann von Jesus, du, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Weil Jesus der neue Mittler ist, so wie Mose diese Mittlerfunktion hatte, die Weisungen Gottes an sein Volk zu geben, so ist Jesus der neue Prophet, der erwartete Prophet, der angekündigte Prophet. Und er tritt mit dieser Vollmacht auf. Und so wie Mose auf dem Berg Sinai die Weisungen Gottes erhalten hat, so wird in Matthäus 5 bis 7 die Bergpredigt von Jesus überliefert. Jesus ist auch am Berg. Vom Berg her verkündigt er das, was Gott will. Im Matthäus-Evangelium ist uns die Bergpredigt überliefert. Dann ein weiterer Punkt, der im Neuen Testament dann auf Jesus bezogen wird, der königliche Königsthron David. David bekommt die Verheißung Gottes. Die Verheißung Gottes. Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron soll auf ewig Bestand haben. Das waren da klar immer die Hoffnungen aller Monarchen, dass ihre Dynastien ganz, ganz lange bestehen. Dass alle ihre Söhne und Großsöhne, dass eine Dynastie, wer weiß, wie lange bestehen bleibt. Wir haben gestern Abend gesehen, die davidische Dynastie endete 586 vor Christus, als Nebukadnezar Jerusalem eingenommen und zerstört hat. Was ist denn jetzt mit dieser davidischen Verheißung, dass der Thron Davids ewig bestehen bleibt? Zur Zeit Jesus waren die Daviden verarmte, unbedeutende Leute. Man hatte noch eine gewisse Ahnung, da gibt es noch ein paar Reste. Da gibt es aber ganz andere Herrscher in Jerusalem. Und trotzdem zieht Josef mit Maria nach Bethlehem. Und wir lesen bei Lukas in der Weihnachtsgeschichte, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wird. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und ein jeglicher ging hin, dass er sich schätzen ließ, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, nach Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Und warum wird Jesus hinterher hingerichtet von Pilatus? Pilatus fragt ihn: Bist du der König der Juden? Bist du der König? Bist du der Herr? Was wird an seinem Kreuz stehen? Der König der Juden wird man über sein Kreuz nageln. Und wodurch wird Jesus als der König, als der Kyrios, als der Herr aller Herren bestätigt? Die Emmausjünger erleben es. Der auferstandene Herr ist an ihrer Seite, der Kyrios, von dem die Gemeinde dann sagt, er ist der wiederkommende Herr. Ganz, ganz kurz, der ganze Hebräerbrief von vorne bis hinten ist eine typologische Auslegung auf Jesus hin. Der Opferkult bereitet Jesu Opfer vor. Abrahams Bereitschaft, seinen Sohn zu opfern, ist typologisch, so wie Abraham diese Bereitschaft hat, wird Gott seinen Sohn hingeben, der seinen eigenen Sohn, sagt dann hinterher im Römerbrief der Apostel Paulus, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben. Wie könnte er uns in ihm nicht alles schenken? Die Josefsgeschichte, typologisch, so wie Josef seine Familie rettet, ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, zu erhalten ein großes Volk. Und das Volk aus Juden und Heiden, das ist das, was Gott in Jesus Christus rettet von der Verlorenheit und stellt sie in sein wunderbares Licht. Die Befreiung des Volkes aus der Knechtschaft, das Passafest, der Sündenbock. Aber Jesus ist auch, der Tempel ist vorläufig. Der Tempel in Jerusalem, vorher die Stiftshütte, der Ort der Begegnung. Der Ort, wo die Gemeinschaft mit Gott erlebt wird, wo der hohe Priester stellvertretend für das Volk opfert. Und was passiert an Karfreitag? Der Vorhang im innersten Bereich des Tempels zerreißt von oben nach unten. Der Zugang durch Jesus zu Gott ist frei. Und Paulus wird hinterher sagen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist. Jesus ist der neue Tempel. In ihm ist der Zugang zu Gott. Im Hebräerbrief heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Das ist Jesus. Und deswegen sehen wir überall im Neuen Testament die Bezüge ins Alte Testament hinein, die eherne Schlange und so weiter. Und dann kommt sozusagen der Höhepunkt ist diese Offenbarung des leidenden Gottesknechtes in Jesaja 53. Als der Philippus diesem Kämmerer aus Äthiopien dort auf der Straße, ich weiß gar nicht mehr, wo sie hinfuhren. Ich habe gerade den Namen vergessen, den Ortsnamen, ist egal. Aber der Philippus, also dem Kämmerer, da lesen die den Propheten Jesaja. Dann wird der Philippus auch dem Kämmerer diese Worte gelesen haben. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Jünger hatten so ein massives Problem, sich einen leidenden Messias vorzustellen. Und als Jesus sein Leiden und Sterben ankündigt, nimmt Petrus ihn auf die Seite und sagt: Herr, das geschehe dir bloß nicht. Erst durch Jesus, durch den Auferstandenen, konnten die Jünger begreifen, der leidende Gottesknecht, der stellvertretend sein Leben hingibt. Das ist das, wo auf einmal durch den Heiligen Geist, durch Jesus selbst, den Menschen die Augen geöffnet worden sind. Das, was sie vorher gar nicht verstehen konnten, was sie auch niemals mit ihren Messias-Vorstellungen verbinden konnten. Jesus selbst hat dann noch etwas aufgenommen. In Daniel 7, 13, 14, nachdem Daniel hat ja in seinem prophetischen Buch verschiedene Visionen geschaut. Und dann gibt es hier eine Stelle, da heißt es: Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht und Ehre und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wisst ihr, als Daniel das geschrieben hat, und wer auch bei den Abenden dabei war, der hat das ein bisschen mitbekommen, die Herrscher und die herrschenden Nationen, die haben sich immer abgelöst. Immer abgelöst. Immer. Nach der Reihe. Babylon, erst die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Meder und die Perser. Und dann kommt noch Alexander der Große, der überrennt alles. Ja, wo ist denn dieser Herrscher? Wer hatte Peter, Alexander, hast du den immer nachgemacht? Nee, du hast der Heino nachgemacht. Der Alexander überrennt alle, aber wo ist denn dieser ewigliche Herrscher? Wo ist er denn? Nun, der ewigliche Herrscher, dieser Menschensohn. Und diese Bezeichnung Menschensohn, Jesus redet immer oder meistens in der dritten Person von sich. Der Menschensohn wird, oder dann heißt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wisst ihr, diese Bezeichnung Menschensohn ist die Bezeichnung auf den kommenden Herrn, auf den kommenden Kyros, auf den Herrscher. Und die Messias-Erwartungen im Spätjudentum und dann auch zur Zeit Jesu, die waren immer so: Wenn unser Messias kommt, dann sind wir die Top-Nation. Das wird sich dann erfüllen. Ein leidender Messias, der sein Leben hingibt. Wisst ihr, was es sich mal lohnt, auswendig zu lernen? Philipper 2, da ist auch so ein Christus-Hymnus. Seid unter euch gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl von göttlicher Gestalt, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen als Mensch wiedergefunden. Er erniedrigte sich selbst. Er gab sein Leben hin. Und dann heißt es, darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus ist der Herr. Er ist der Menschensohn, und weil er sich als Menschensohn selbst bezeichnet, weil das seine Selbstaussage ist, deswegen wird Jesus von seinem eigenen Volk verurteilt zum Tode. Und deshalb verlangen sie von Pilatus das Todesurteil für ihn. In Jesus erfüllen sich die Verheißungen des Alten Testamentes, und als Jesus als Mensch unter seinem Volk unterwegs war, da haben die Leute das auch nicht so wahrhaben wollen. In Nazareth, seinem Heimatort, wo alle in diesem kleinen Ort Jesus gesehen haben, wie er dort groß geworden ist. Als Jesus dort in der Synagoge eine Bibelstelle liest, da liest er eine Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelten sollen die Freiheit bringen. Das ist die Verheißung für den Messias. Und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich dem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte: Heute, da ihr dieses Bibel-Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Jesus sagt, in mir erfüllt sich das, was die Propheten für das Volk Israel verheißen haben. Und deshalb, wenn wir als Christen die Bibel lesen, nur mit Jesus können wir die Bibel recht verstehen. So wie wir es am Anfang in Lukas 24 gehört haben. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Auf einmal ist das, was so geheimnisvoll ist, in Jesus entfaltet es sich. In Jesus kann es gesehen und verstanden werden. Und deswegen ist es für uns als Christen wichtig, dass wir das von den Aposteln, dass wir das von Jesus selbst lernen, dass die Heilige Schrift nur mit ihm und durch ihn in rechter Weise verstanden werden kann. Und dann werden manche Linien des Alten Testamentes werden unterbrochen. Wir haben keinen Opferkult mehr. Jesus steht als der neue Prophet auf. Den Alten ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das war damals ein wichtiges Rechtsgesetz, damit Vergeltung nicht ausufert. Und Jesus überbietet das. Er überbietet es, indem er sagt, Feindesliebe, Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, der will keine Vergeltung. Er will keine Vergeltung. Und Jesus betet am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dort ist der Triumph der Feindesliebe. Der Feindesliebe. Damals haben viele gedacht, Israel allein gilt die Erwählung. Nein, es gibt ein Volk Gottes aus Juden und Heiden, Epheserbrief, wo Gott die Feindschaft zerbrochen hat. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das lehrt Paulus den Ephesern. Jesus baut seinen Tempel durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann Paulus lehren, es geht nicht nach dem Buchstaben, kein Gesetzesgehorsam. Der Botschaft, der Buchstabe tötet, Galaterbrief. Der Geist macht lebendig. Sondern ein Leben aus Glauben und dem Heiligen Geist, ein Leben aus der Liebe heraus. Und deshalb, wenn wir sehen wollen, wie Gott wirklich ist, am klarsten, am deutlichsten, am hellsten zeigt er sich in Jesus Christus, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der und in mir könnt ihr sehen, wie Gott wirklich ist. Philippus fragt Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deswegen gilt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will noch mit uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir in dir das Angesicht des lebendigen Gottes sehen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass in dir sich die Verheißungen deines Wortes erfüllen. Herr Jesus, wir können dich nur als Herrn, als Kyrios, als Herrn aller Herren verehren. Aber Herr, du bist den Weg in die Demut hineingegangen, den Weg bis ans Kreuz für uns. Und am Kreuz offenbarst du deine Liebe, dass du dein Leben für uns dahingegeben hast, dass du ein liebender, barmherziger und treuer Gott bist und dass du zu deinen Zusagen stehst. Herr, und wir danken dir dafür, dass du nicht den Tod, sondern das Leben willst und dass du deiner Gemeinde den Auftrag gegeben hast, dass wir Menschen in die Nachfolge, in die Gemeinschaft mit dir rufen dürfen. Du bist das Beste, was jedem Menschen widerfahren kann. Herr, und so hab Dank, dass wir dieses wunderbare Evangelium haben, dass wir dich in dieser Welt bezeugen dürfen. Lob, Ehre und Dank sei dir dafür. Amen.